Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Das Musikbuchmagazin ist heute dran. Und heute stellen Corinne Holz und Roland Wächter von der DRS2 Musikredaktion lesenswerte Neuerscheinungen zur Diskussion. Zwei Bücher zum Schweizer Musikleben. Kreative Provinz, Musik in der Zentralschweiz und die zweite Wiener Schule in der Schweiz. Sodann einen Roman und eine Biografie. Wir machen Musik. Der Familienroman der renommierten Autorin Gisela von Wysocki und zuletzt Schubert, die etwas andere Biografie des Musikwissenschaftlers Gernot Gruber. Corinne Holz und Roland Wächter mit Empfehlungen.
Wir,
Roland Wächter
und Corinne Holz, wir haben vor, Ihnen vier neue Musikbücher ans Herz zu legen. Schreiben über Musik ist ja bekanntlich eine Königsdisziplin. Das erste Buch zum Schweizer Musikleben heißt «Kreative Provinz – Musik in der Zentralschweiz». Herausgeber ist Alois Koch, ein großformatiges Buch, schwarz-weiß, mit zahlreichen Fotos bzw. Archivmaterialien. Ein Buch, das definitiv nicht in die Handtasche passt. Es sieht aus wie ein Kompendium zur Musik der Zentralschweiz, Roland Wächter.
Ja, das ist auch richtig so. Und so wie das Format des Buches wirklich Großformat ist, so ist auch die Spannweite seiner Thematik riesig. Es ist sozusagen eine totale, sowohl was die Musikgattungen wie auch ihre Geschichte betrifft. Es geht wirklich von der Volksmusik und der Operette über die sogenannte Hochkultur in Anführungszeichen. Also das waren früher die Klöster, Einsiedeln, Engelberg, heute natürlich das Luzern Festival, klar, bis zu Jazz und Pop und Rock. Und man kann das jeweils in verschiedenen Kapiteln chronologisch sozusagen von den Anfängen bis zur Gegenwart nachlesen.
Sie sprechen die Spannweite an dieses Buchs und das klingt ja irgendwie auch nach der Arbeit eines Autorenkollektivs. Ist das richtig?
Das ist richtig so. Es sind alles Autoren. Also wirklich auch mit diesem Begriff, keine Autorin ist darunter. Und sie stammen alle entweder aus der Innerschweiz oder sie sind dort tätig. Ich erwähne ein paar Namen und ihre Themen. Alois Koch, der ja eben, wie Sie sagten, auch der Herausgeber ist, er steckt zuerst mal das Feld ab, Musizieren in der Zentralschweiz zwischen Dilettantismus und Internationalität. Zwei ganz wichtige Begriffe, wobei man Dilettantismus nicht negativ verstehen darf.
Das sind Menschen, die Musik lieben.
Die Musik lieben und sie deshalb auch freiwillig machen. Dann schreibt er ein weiteres Kapitel Musik und Kirche, Einsiedeln und Engelberg natürlich am Anfang, aber es geht bis in die heutige Zeit, wo dieses Thema ja auch belastet ist, weil gerade neue Musik in der Kirche eigentlich wenig zu suchen hat. Jürg Huber schreibt über Musikerziehung von der Stiftsschule zur Academy, Dieter Ringli über Volksmusik in der Zentralschweiz und andere Autoren schreiben über Kirchenchöre, Blasmusik, Guckenmusik. Michel Roth und Erich Singer schreiben dann über die eigentliche E-Musikszene, also das Luzerner Sinfonieorchester bis zum heutigen Luzern Festival. Und Pirmin Bosshardt schreibt ein Kapitel Andere Musik, das handelt von Pop, Rock und Jazz und es beginnt so.
Altdorf, 1968. Rektor Pater Johannes tritt ins Schulzimmer. Perik, du hast eine Band, fährt er den Internatsschüler an. Nein, Pater Johannes, das haben Sie doch verboten. Perik und seine Kollegen haben 1965 am Kollegium Karl Borromäus in Altdorf The Jailbirds gegründet, die erste Beatband in Uri. Als die schulischen Leistungen nachlassen, müssen die jugendlichen Hobbymusiker ihre Instrumente nach Hause schicken. Aber der böse Rock'n'Roll hat die braven Schüler schon längst infiziert. Sie deponieren die Instrumente in einem alten Haus in Altdorf und proben weiter. Heimlich. »Nein, Pater Johannes, das haben Sie doch verboten«, sagte der junge Kanti-Schüler mit einem mulmigen Gefühl. »Hatte Sie jemand verpfiffen?« Pater Johannes entgegnete, »Also, dann machst du eine Band.« Perik war sprachlos. Was war passiert? Das Schweizer Fernsehen hatte sich in Altdorf angemeldet. In einer Quiz-Sendung wurden Internate und ihre Bands vorgestellt. Da wollte das Kollegi Altdorf nicht fehlen. Also durften Perik und seine Kollegen wieder proben. Ja, sie mussten. Als der Drehtag kam, spielten die Jugendlichen, eingehüllt in alte Eisenbahnermäntel, auf dem Perron in Altdorf.
Das Buch Kreative Provinzmusik in der Zentralschweiz, Roland Wächter, ist also eine Musikgeschichte, aber nach diesem Ausschnitt zu urteilen auch eine Gesellschafts- und Zeitgeschichte. 1968 zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Und so gibt es natürlich auch eine ganze Menge anderer Kristallpunkte, wo sich das immer wieder zeigt. Zum Beispiel früher in der Barockzeit, als die Jesuiten nach Luzern berufen wurden als Kampftruppe gegen das reformierte Zürich zum Beispiel. Die Autoren haben natürlich unterschiedliche Zugänge und Ansätze, das ist klar, aber diese Perspektive von der Musik auf die Gesellschaft, das ist doch meistens immer vorhanden und das spiegeln sich in der Musik, im Musikbetrieb natürlich vor allem auch tatsächlich gesellschaftliche Entwicklungen. Den Jesuitenorden habe ich schon erwähnt oder noch ein ganz anderes Beispiel, dass sich in der Zusammensetzung von Blasmusiken anscheinend manchmal die politischen Gruppierungen einer Gemeinde spiegeln. Das ist doch wirklich ganz verblüffend.
Autoren aus der Zentralschweiz schreiben über die Zentralschweiz. Die Nähe, Sie haben sie beschrieben, etwa die Nähe in Blasmusiken, die auch politische Bruderschaften dann bedeuten könnte, bedeutet hat, diese Nähe bringt Sachkenntnis, kann man auch sagen, dieser Autoren. Aber wie ist es denn mit der kritischen Distanz?
Also erfreulicherweise wird in diesem Buch wirklich kein Lob der Heimat gesungen. Oder zumindest, wenn schon, ein differenziertes. Das Fazit ist schon so, die Innerschweiz, die Zentralschweiz, sie hat ein erstaunlich reiches musikalisches Leben gehabt, mit Höhen und Tiefen. Und das wird wirklich jetzt differenziert dargestellt. Im Gegensatz zu früher, muss ich auch sagen, ich habe das selber auch noch erlebt bei meiner Arbeit. Da wurde lange noch der Mythos von der Gründung des heutigen Lucerne Festivals, damals eben der internationalen Musikfestwochen, als künstlerisches Bollwerk gegen den Faschismus hochgehalten. Das war ja in den 30er Jahren, als eben in Italien, Mussolini in Deutschland, natürlich Hitler schon an der Macht war. Und wer dem widersprach, der kam dann gern auch noch in die Kritik aus Luzern. Das wollte man nicht so hören. In diesem Buch ist das nun wirklich anders. Da gibt Erich Singer tatsächlich eine abwägende, auch eine wirklich differenzierende Darstellung dieser Gründungsgeschichte.
Als Arturo Toscanini am sonnigen 25. August 1938 im Park auf Triebschen ein ad hoc gebildetes Elite-Musikerorchester, Konzertmeister Adolf Busch, durch ein Programm mit Werken von Gioachino Rossini, Wolfgang Amadei Mozart, Richard Wagner und Ludwig van Beethoven führte, erlebte Luzern ein kulturelles Großereignis. Mit diesem Concert de Gala war ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung einer bereits länger gehegten Absicht getan, die alljährliche, regelmäßige Durchführung einer musikalischen Festwoche in Luzern mit internationalen künstlerischen Größen. Die Gründer um Stadtpräsident Jakob Zimmerli, allesamt rührige Bildungsbürger mit ausgezeichneten Beziehungen, doch keine Männer der Kultur, zielten in erster Linie darauf ab, den Namen Luzerns als Fremdenstadt mit einem Ruck wieder in den Vordergrund zu bringen, so Zimmerli. Dies mit einer groß aufgezogenen Veranstaltung, die den gewünschten propagandistischen Wert habe. Dabei nutzten sie geschickt die Gunst der Stunde. Denn der nationalsozialistische Rassenwahn spülte förmlich hervorragende Musiker wie den Antifaschisten Toscanini, die Hitlergegner Fritz und Adolf Busch sowie den jüdischstämmigen Bruno Walter in die Schweiz. Sie leiteten die ersten Orchesterkonzerte, Fritz Busch allerdings nur, weil Richard Strauss aus gesundheitlichen Gründen absagte. Das Schlusskonzert dirigierte Willem Mengelberg. Die Beispiele verdeutlichen, dass mit der Etablierung der Luzerner Festspiele keinesfalls an die Errichtung eines antifaschistischen Bollwerks gedacht wurde. Gegenüber Großdeutschland war vorsichtige Diplomatie angesagt. In einem Protokoll ist lediglich von einem Bedauern über die Entwicklung der politischen Verhältnisse die Rede. Künstlerische Prominenz, egal welcher Provenienz, diente hauptsächlich für touristische Eigenwerbung. Bis heute schmückt man sich mit dem Namen Toscanini. Das sündhaft teure Gala-Konzert gilt als Geburtsstunde des Festivals, was nur bedingt stimmt.
Soweit unsere erste Neuerscheinung im Musikbuchmagazin in Reflex auf DAS2. Kreative Provinz, Musik in der Zentralschweiz, Herausgeber Alois Koch, erschienen bei Prolibro Luzern.
Und Sie, Corinne Holz, Sie haben ein anderes Buch über Musik in der Schweiz gelesen, eines über Schweizer Musikgeschichte. Der Titel ist «Die zweite Wiener Schule in der Schweiz. Meinungen, Positionen, Debatten». Der Autor ist Norbert Graf, er ist promovierter Musikwissenschaftler und unserem Publikum auch als DRS2-Musikredaktor bekannt. Warum diese Neuerscheinung?
Ja, ein Buch eines Kollegen vorzustellen scheint politisch beziehungsweise journalistisch unkorrekt, wiederum von wegen allenfalls zu viel Nähe. Nur Norbert Graf hat ein Feld bearbeitet, das, soweit ich weiß, mit diesem Ansatz erstmalig ist und enorm aufschlussreich. Er untersucht die Schweizer Presselandschaft im Zeitraum von 1910 bis 1945. Was stand in den Printmedien, also in Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Verbandsblättern über Musik von Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern?
Und wie packt der Autor dieses Thema nun an?
Norbert Graf schlägt 5 ganz unterschiedlich naheliegende Kapitel auf, darunter naheliegende, teilweise auch aufgearbeitete Kapitel, etwa die Reaktionen auf Alban Bergs Opern Wozzeck am Stadttheater Zürich oder Reaktionen auf die Uraufführung von Lulu 1937 am Stadttheater Zürich, eine der 3 Großtaten dieses Hauses für die Moderne des 20. Jahrhunderts. Darunter aber eben, und hier wird es dann, finde ich, besonders interessant, nicht naheliegende Kapitel, ein Feld, das meines Wissens noch nie von musikwissenschaftlichem Interesse war, nämlich die Reaktionen der Schweizer Blasmusikpresse auf die Wiener Schule. Also schon wieder Blasmusik, wie in der Zentralschweiz. Die Schweiz, wir haben es schon gehört, war damals bereits eine Hochburg der Blasmusikkapellen. Das Spielen im Blasmusiken war noch beliebter als das Singen im Chor. Es geht also darum, was lesen Blasmusiker in ihrem Verbandsblatt, was steht in ihren Tageszeitungen?
Ja, was steht denn in ihrem Verbandsblatt?
Also konkret heißt das Verbandsblatt Schweizerische Zeitschrift für Instrumentalmusik. Und seit ihrer Gründung, und das ist doch wirklich erstaunlich, war die sogenannte atonale Musik stets ein Thema. 1917 zum Beispiel erscheint ein Artikel gar über die Vierteltonmusik und ihre, jetzt wird es schon konkreter, Dissonanzenfeinschmecker. Erstaunlich, sage ich, zeugt von Weltoffenheit, denn das Blatt war das Verbandsblatt des Eidgenössischen Musikvereins von Blasmusiken, der sich die Pflege der vaterländischen Gesinnung auf die Fahnen bzw. in die Statuten geschrieben hat.
Und das Fazit dieses Kapitels?
Ein zweifaches. Zwischen 1910 und 1945 wird es ästhetisch immer enger und politisch aggressiver, natürlich auch aggressiver gegen diese Art der Moderne. Das ist an sich nichts Neues, aber der rechtsnationale Geist, der wirkt weiter bis fast in die Gegenwart. Einer der Autoren dieser Zeitschrift, Willi Hess, Musiker, Musikwissenschaftler, Komponist aus Winterthur, einige von Ihnen, auch von unserem Publikum, werden ihn noch kennen, der denkt, respektive schreibt 1996 noch so, wie er immer gedacht und geschrieben hat. Schönberg schaffe, Zitat, entartete Kunst, der avantgardistische Terror gleiche der Gewalt des Marxismus. Atonalität sei ein Ausdruck des Satanischen und damit eine Sünde. Ein zweites Fazit. Man stellt fest, wie sehr das Gedankengut des Nationalsozialismus, insbesondere eben auch das antisemitische, gesellschaftlich vorbereitet und integriert war, eben auch in dieser Verbandszeitschrift. Also von Anfang an liest man hier von gesunder und von kranker Musik. Es sind Richard Strauss, Claude Debussy, die damals auf die gesunden Nerven wie eine Tortur gewirkt hätten. Generell wird die Musikentwicklung mit einem Krankheitsprozess verbunden. Und 1923 liest man dann vom angeblichen Zweck der atonalen Musik. Sie verfolge, Zitat, Kassenerfolg, Gelderwerb, Mammondienst, Anbetung des goldenen Kalbes.
Es klingt für mich jetzt aber ein bisschen nach einer Extremposition.
Zweifellos, das ist es. Ich habe ja auch aus gutem Grund gerade dieses Kapitel beleuchten wollen. Blasmusik und Wiener Schule, wie kommt das zusammen? Mhm. Interessant, dass es überhaupt zusammenkam. Erhellend eingebettet von Musikwissenschaftler Norbert Graf, weitgehend zügig geschrieben und damit eben auch für ein interessiertes Publikum zugänglich. Ein Wermutstropfen, das muss ich jetzt noch loswerden an dieser Stelle, ist der Preis dieses nicht gebundenen Buches. Es kostet satte 77.30 Franken. Und man weiß ja von der Schallgrenze auf dem Buchmarkt, die liegt ungefähr bei plus minus 50 Franken, dann aber für ein gebundenes Buch.
Norbert Graf, die zweite Wiener Schule in der Schweiz, Meinungen, Positionen, Debatten, neu erschienen bei Bärenreiter.
Gisela von Wisotzki, wir machen Musik. Unser drittes Buch im Musikbuchmagazin auf DS2 in Reflexe. Gisela von Wisotzki kennt man bisher als Essayistin und Kritikerin, Theater- und Hörspielautorin, vor vielen Jahren auch auf unserem Sender übrigens. Mit «Wir machen Musik» wagt sich die renommierte Autorin erneut auf neues Terrain, Roland Wächter.
Ja, das Buch ist, würde ich jetzt sagen, halb Autobiografie, halb Roman. Und zwar Autobiografie, Roman einer Jugend in den 1940er, 1950er Jahren. Und diese Jugend wird durch Musik geprägt. Deshalb also auch der Titel «Wir machen Musik». Es ist aber nicht die Autorin, die Erzählerin selbst, die die Musik sozusagen macht, sondern es ist ihr Vater, Georg von Wisotzki, der damals ein bedeutender Produzent von Platten ist, also das werden noch die Schellack-Platten gewesen sein, und zwar mit Musik aller Art, wirklich aller Art, von Herr Mayer, wo bleibt denn bloß mein Reiher, bis eben zu populärer Klassik, bis zu Aufnahmen mit den großen Stars jener Zeit, Heinz Rühmann, Sarah Leander, Lotte Lehmann, Richard Tauber.
Sie sagen es, Roland Wächter, halb Autobiografie, halb Roman, also es mischt sich Dokumentarisches mit Fiktion, nehme ich jetzt mal an. Das ist ja nicht einfach zu erzählen. Wie macht das Gisela von Wisotzki?
Sie erzählt kunstvoll, sage ich, aus einer kindlichen Perspektive. Es wird sehr oft nur das geschildert, wie es das Kind eben schildern könnte, aber es wird nicht in einer kindlichen Sprache geschildert, sondern sie reflektiert dann eben doch auf der Sprachebene, was das Kind gesehen hat, was für Gedanken es sich hätte machen können. Es wird da ein bisschen überhöht, das ist nicht ein naives Erzählen. Aber diese Erzähltechnik hat dann doch etwas Indirektes, eben weil das Kind ja eben nicht alles versteht. Und so hat es eigentlich den Kontakt zu dieser Musik gar nicht so sehr primär über den Höreindruck, sondern über einen visuellen Eindruck, nämlich die Eindrücke, die Bilder, die man eben bekommt, wenn man die damaligen Plattenalben, nicht wahr, die man so umblättern konnte, durchschaut, also Damen in Pelzstolen und mit Schmuck, die Herren natürlich im Frack und immer nur lächelnd, immer vergnügt nach dem Motto der Unterhaltungsindustrie. Das ist ihre Welt der Musik.
Die Namen, die Sie erwähnt haben, Rühmann, Sarah Leander, das ist so ungefähr in den 30er Jahren. Da ist ja klar, da muss ja Zeitgeschichte reingekommen sein. Also welche Rolle spielt sie denn überhaupt?
Auch das kommt eher auf eine indirekte Art rein, so etwas unterschwellig, und ich kann das eigentlich ganz schön an einem Beispiel zeigen. Der Vater hat anscheinend oft Aufnahmen produziert mit Richard Tauber. Richard Tauber ist einer der großen Tenöre der damaligen Zeit, ein begnadeter Mozart-Sänger, der aber später eben dann auch oft Operetten geschrieben hat, sehr viel Geld damit verdient, auch sehr viel Geld eben für die Firma verdient hat. Und da wird nun im Radio der Tod von Richard Tauber bekannt gegeben. Er ist 1948 gestorben, und da fragt das Kind, ja, wo ist er denn gestorben? Es stellt sich heraus, er starb in London. Warum in London? Der Vater sagt etwas abweichend, ja, man wollte ihn in Deutschland nicht mehr haben. Eine etwas mystifizierende Antwort, nicht wahr? Und erzählt dann eine Anekdote von diesem, ja, flotten Leben Richard Taubers, der einen Diamantring, den er von der Plattenfirma bekam, sofort an seine damalige Geliebte weiter verschenkte. Und nun macht sich die Erzählerin, das Kind, aber auch die Erzählerin, ihre Gedanken zu dieser Geschichte.
Ich konnte mir beim besten Willen in meiner näheren Umgebung keine Frau vorstellen, der Richard Tauber einen Brillantring geschenkt hätte. Haben die Menschen von damals in einem Film gelebt? Standen sie als Operettenhelden auf der Bühne? Auch die Damen und Herren aus den Vitrinenmagazinen, die glattrasierten Fabrikanten mit Zigarettenetui, die sportlichen Paare in ihren Automobilen, waren nicht nur Zeichnungen gewesen, wie in den Märchenbüchern. Es waren Fotos, Beweisstücke. Einer von ihnen war heute in London gestorben. Aber all die anderen? Sie konnten doch nicht alle schon tot sein, der Vater lebte doch auch noch. Was war zum Beispiel aus den Besuchern der Liederabende geworden, aus den vielen Leuten, die sich für den Sänger, für seine Stimme ihren Abend freigehalten hatten? Der Gedanke kam mir, die Menschen von früher könnten sich in einem anderen Land befinden, nicht in dem, wo ich zu Hause war und täglich von Schuttbergen in Berlin erfuhr, von Trümmerhalden, die ganze Straßenzüge unbegehbar machten, von Menschen, die mit Blechkannen unterwegs waren, um irgendwo ein paar Tropfen Milch zu ergattern, von offenen Fenstern mit zerrissenen Jalousien. Die Fenster seien dunkel und tot, und Hauswände ohne Haus stünden in der Gegend herum. Bilder, eilige Szenen, unverbunden wie die Berliner Hauswände. In meinem Kopf spielt eine verrückt gewordene Musik. Nur ihr Refrain steht fest. Er lautet: Warum ist Richard Tauber in London gestorben? In Berlin hatte er es doch gut gehabt. Er hatte Geld verdient, bare Geld. Er hatte den Vater, hatte Frauen zum Küssen, Erfolge, ausverkaufte Häuser. Er war an seinem Todestag offenbar nicht nur zufällig in London gewesen, nicht nur besuchsweise. Man hatte ihn in Deutschland nicht haben wollen, hatte der Vater gesagt.
Eine Hörprobe aus »Wir machen Musik«, dem ersten Roman von Gisela von Wisotzki. »Geschichte einer Suggestion« ist der Untertitel dieses Buches, und suggestiv, zweifellos suggestiv, war auch dieser Ausschnitt. Was ist es sonst noch?
Es ist natürlich im Grunde genommen ein Entwicklungsroman, wenn man so will. Also hier das Kind noch sozusagen im Schoß und in der Welt der Eltern, und allmählich emanzipiert es sich dann aus dieser Welt. Und zwar beginnt das paradoxerweise im Tanzkurs, wo offensichtlich ein älterer Tanzschüler, Tanzpartner ihr von Theodor W. Adorno erzählt, der gerade dann aus den USA zurückgekommen ist und dann in Frankfurt unterrichtet. Und da wendet sich dann die Erzählerin sozusagen mit einem Schlag der zeitgenössischen Musik, die auch nicht mehr ganz so zeitgenössisch ist, zu. Aber das ist ihre Emanzipation. Sie hört Bartok, Skriabin, Schönberg und so weiter. Und damit endet das Buch dann auch.
Gisela von Wisotzki, Wir machen Musik. Roman neu erschienen bei Suhrkamp.
Vierte und letzte Neuerscheinung im Musikbuchmagazin in Reflexe, Schubert, Punkt, Schubert, Fragezeichen, Leben und Musik. Das ist eine etwas andere Biografie, geschrieben von Gernot Gruber, Jahrgang 1939, ein bekannter Musikwissenschaftler, in Wien heute emeritiert. Ja, Schubert ist natürlich neben Mozart und Bach einer der beliebtesten Gegenstände der Musikwissenschaft. Warum muss man heute nochmals ein Buch über Schubert schreiben? Warum haben Sie es in Ihre Auswahl genommen, Corinne Holz?
Aus drei Gründen. Erstens, weil Schuberts Musik so gut ist, dass es dazu immer noch viel zu denken, zu reden und zu schreiben gibt. Zweitens, weil Gernot Gruber ein Wissenschaftler ist, der sein Wissen mit einem breiteren Publikum teilen möchte und das in diesem Buch auch schafft. Denn es ist leichtfüßig geschrieben, beziehungsweise es ist offenbar hervorragend lektoriert worden. Der Autor bedankt sich nämlich ausdrücklich für das hervorragende Lektorat. Liest man auch nicht so oft. Drittens habe ich es genommen, weil es neue Ansätze wagt und ohne besserwisserischen Ton auch aktuelle Schubert-Bilder hinterfragt.
Sie sagen, gut geschrieben, und das Buch schaffe den Spagat zwischen Lesefreundlichkeit und Wissenschaftlichkeit. Wie schafft das Gernot Gruber?
Ein Buch riecht ja auch, und dieses Buch riecht nach Liebe zu Schubert, aber eben nicht nach Affenliebe. Will heißen, der Autor exponiert sich zwar, er geht aber immer wieder auf Distanz zu dem, was er schreibt. Und ganz wichtig, Gruber spricht von sich selbst als Interpret. Man merkt, Gruber versteht Musikwissenschaft als Kulturwissenschaft, und er legt offen, also implizit zumindest, dass seine Biografie eine Konstruktion ist. Ein Blick in seine Publikationsliste verrät dann auch, dass dieses Know-how bzw. dieses Interesse Hand und Fuß hat. Gruber hat zum Beispiel über Erzählstrategien in Mozart-Biografien geschrieben, ebenso im Band The Making of Genie, Wittgenstein und Mozart, Biografien, ihre Mythen und wem sie nützen. Nun eine Probe aufs Exempel anhand eines Ausschnitts, Franz Schubert und der Lehrerberuf. Schubert hat die Ausbildung am Akademischen Gymnasium in Wien abgebrochen, stattdessen dann die Lehrerbildungsanstalt besucht. Er sollte wie sein Vater und sein Bruder Ferdinand Grundschullehrer werden. Wie geht jetzt Gruber vor? Gruber hält sich an die wenigen Quellen aus erster Hand statt an die vielen Überlieferungen aus zweiter Hand. Statt Legenden- und Mythenbildung herrscht ein angeregt kritischer Ton.
Sonderliche Begeisterung für den Lehrberuf scheint Schubert nicht aufgebracht zu haben. In den Erinnerungen haben seine Freunde aber sehr wahrscheinlich eine Diskrepanz zwischen dem Ärger mit den Schulkindern, Eltern und Bonzen und dem Ritt durch höhere Welten auf Pegasus Rücken blumig und kräftig übertrieben, um Schubert in die Erwartungen der Künstlerbiografik und das Bild vom romantischen Künstler, einem Zerrissenen zwischen dem Prosaischen des alltäglichen Lebens und seinem Drang zur Poetisierung der Welt, möglichst anzupassen. Ein verlässlicheres Zeugnis geben da die Prüfungsergebnisse vom 19. August 1814 zum Abschluss der einjährigen Ausbildung. In nackten Zensuren gesprochen, war Schubert teils gut, in etlichen Fächern mittelmäßig, bei den praktischen Kenntnissen in Religion gar schlecht beurteilt worden. Ohne die einzelnen Zensuren überzuinterpretieren, etwa aus der schlechten Note eine religionsfeindliche Haltung Schuberts abzuleiten, war das Ergebnis wohl in mangelndem Engagement des Präparanten begründet. Und das wiederum hieße, dass die Erinnerungen der Freunde nüchtern betrachtet etwas Richtiges trafen. Erste kompositorische Erfolge in der Öffentlichkeit haben Schuberts Gedanken sicher mehr beschäftigt als die bevorstehenden Prüfungen. Anders, wenige Jahre später, bei seinem gleichfalls komponierenden Bruder Ferdinand, der an dieser Anstalt zum Lehrer, ja sogar zum Direktor aufstieg. Die Interessen waren eben unterschiedlich gelagert. Gewisse Vorteile hatte aber ein Lehrerdasein auch für Franz Schubert. Ein zwar schlechtes Einkommen war sicher, und der Mangel an Junglehrern brachte die Chance, vom Militärdienst befreit zu werden. Außerdem verhieß die Heimkehr ins Vaterhaus eine Befriedung des Vaters, familiäre Obhut und musikalische Möglichkeiten. Wie dies im Einzelnen lief, wissen wir nicht. Die Biografen malen verstreute Andeutungen zu Vorstadtidyllen oder emanzipatorischen Konflikten. Schubert begann schon im Frühjahr 1814 als einer von mehreren Schulgehilfen des Vaters in dessen Schule am Himmelspfortgrund, dann in der Rossau. Noch im Frühjahr 1816 dachte er an eine Lehrerkarriere und bewarb sich mit sichtbarem Bemühen um eine Stelle als Musiklehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Laibach. Sie hätte ihm ein höheres Gehalt, Selbstständigkeit, Sicherheit, die auch eine Verehelichung ermöglicht hätte, und Musik als Beruf gebracht. Trotz einer Intervention Salieris wurde nichts daraus.
Schubert, der Nichtlehrer anscheinend, ein Zitat aus Gernot Grubers neuem Schubert-Buch. Sie sagten auch schon, Corinne Holz, es gibt bei Gruber neue Ansätze in der Interpretation. Was haben Sie denn da an Neuem gefunden?
Ich habe auf zwei Ebenen Neues entdeckt. Erstens die Form dieser Biografie. Sie ist zweiteilig, Schubert in seiner Lebensgeschichte und Schubert in seiner Musik. Zweiter neuer Punkt, der Autor wagt es, kein leichtes Unterfangen, durchaus aktuelle Schubert-Bilder, etwa Schubert-Bilder des bekannten Schubert-Forschers und Dirigenten Peter Gülke, zu hinterfragen. Im ersten Teil des Buchs, Schubert in seiner Lebensgeschichte, da konfrontiert Gruber sogenannte nackte Fakten und eben auch Lücken der Lebensgeschichte mit dem Instrumentarium des Historikers, also ohne vom einen Blatt auf das andere zu schließen. Also Beispiel, Metternich in Wien ist nicht einfach der böse Zensor, der Künstler unterdrückt, und Schubert alles andere als der rebellische junge Mann, der die Revolution probt. Im zweiten Teil, Schubert in seiner Musik, wird es komplexer. Es geht um eine ausdrücklich nicht psychologisierende Analyse der Musik. Gruber stellt nämlich zwei Erklärungsmodelle auf, auf denen Schuberts Musik fußen könnte. Einerseits könnte sie auf Utopie fußen, sichtbar in der Schönheit, in der berückenden Melodik. Und eindeutig wird sie dann benannt, die musikalisierte Utopie etwa in einem Lied wie »Selige Welt«. Andererseits könnte Schubert auf dem sogenannten poetischen Nihilismus fußen, sprich das nicht zu Ende kommen können, die himmlischen Längen in seinen Sinfonien, aber auch teils in seinen Klaviersonaten, dann der Materialumgang, das ziellose Wiederholen ein und derselben musikalischen Figur. Das könnte eben laut Gruber ein Ausdruck für das Nichts sein, aber eben für ein sehr poetisches Nichts. Gruber schafft es fast immer, am Boden zu bleiben und seine Adressaten nicht aus den Augen zu verlieren. Und das sind schlicht Menschen, die an Musik interessiert sind.
Und Sie haben auch schon erwähnt, dass Gruber das aktuelle Schubert-Bild hinterfrage. Was ist das aktuelle Schubert-Bild und was kann man da hinterfragen?
Zum Beispiel Schubert der Sinfoniker und Schubert in der Krise. Also Sinfonie wird auch mit Krise gleichgesetzt. Schubert galt als krisenanfälliger Komponist. Insbesondere nach 1968 beginnt sich ja dann auch die Psychoanalyse für ihn zu interessieren. Besonders oft hat man über den Schubert-Text von 1822 diskutiert. Er ist von ihm selbst geschrieben, jedoch hat eine unbekannte Handschrift einen Titel darüber gesetzt, Mein Traum. Und hier geht es dann eben gerne los mit dem Interpretieren. Schuberts Zerwürfnis, Autoritätsproblem mit dem Vater, Schuberts Bindungsangst, Schuberts Angst vor Frauen, Schuberts Unbehaustheit im romantischen Topos des Wandern versteckt und so weiter und so fort. Also Sie haben gefragt, was ist denn, das ist ein aktuelles Bild, zweifellos. Gruber greift diese Rezeptionsgeschichte auf, er vermittelt sie auch. Gruber benennt zu Recht, finde ich, das entscheidende Manko an den psychoanalytischen und sozialpsychologischen Deutungen, so schreibt er, liege in ihrem lockeren Umgang mit der Musik. Darum eine Gegenbewegung. Gruber betreibt Symptomsuche am Werk, wie er schreibt, statt Kenntniswerke zu behaupten, wie das viele seiner Kollegen tun, wie das beispielsweise auch der bekannte Schubert-Forscher und Dirigent Peter Gülke tut.
Gernot Gruber, in seinem neuen Buch Schubert, Leben und Musik, erschienen bei Bärenreiter.
Das war das Musikbuchmagazin mit lesenswerten Neuerscheinungen dieses Herbstes. Die Seiten nicht nur umgeblättert, sondern auch gelesen haben
Roland Wächter
und Corinne Holz.
Und die Details zu den Büchern finden Sie im Internet unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.